Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Und es geht jetzt um eine Musik, die ich mal wirklich physisch erlebt habe, kann ich gar nicht anders beschreiben. Das ist schon einige Jahre her. Da bin ich in ein Fachgeschäft in Berlin gegangen, ein Fachgeschäft für Reggae-Platten und verlangte nach einer Dub-LP. Ich wusste natürlich, was Reggae ist, und ich hatte aber irgendwie nicht so richtig Ahnung, was Dub ist, und das war gerade irgendwie plötzlich ein Ding. Und ein Typ hinterm Tresen, so in typischer Plattenladenmanier, guckt mich an, so wie so ein, ja, von oben bis unten, was ist das für ein Depp, legt eine Platte auf, und man muss wissen, in diesem Laden war der Tresen balanciert auf zwei riesigen Lautsprechern, also links und rechts von Tresen Lautsprecher, fette Dinger. Dann legt er diese Platte auf und meine Hosenbeine fingen an zu flattern, und es gab einen gewissen Druck auf die Brust und ich war hooked. Ich konnte nur noch sagen, die will ich. Es handelte sich um eine Dub-LP von King Tubby. Und das ist natürlich jetzt so eine Erzählung, aber ich versuche mal ein bisschen jetzt zu erklären, wie das funktioniert mit einem Dub. Wir hören ein Stück jetzt mal rein von Johnny Clark, Poor Marcus. Das geht erstmal so. Poor Marcus von Johnny Clark. Und dann gibt es einen Dubmix davon, beziehungsweise eine Version. Und die heißt dann A Harder Version. Und das klingt dann so. Ja, mal ein kleiner musikalischer Eindruck von einem Original und einer Version, einer Dub-Version. Helmut Philipps, selbst Musiker, Produzent, Tonmann, hat die irrsinnige Aufgabe übernommen, die Geschichte des Dub in kultureller und technischer Hinsicht zu erzählen, aber auch mit Mythen und falschen Informationen aufzuräumen. Dazu hat er über Jahre zahlreiche Protagonisten befragt und das alles in dem Buch Dub-Konferenz, 50 Jahre Dub aus Jamaika, zusammengetragen. Jetzt ist er mir aus Dortmund zugeschaltet. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Ich habe eben so ein kurzes musikalisches Beispiel vorgespielt. Ein winziger Eindruck für alle, die vielleicht schon mal was von Reggae gehört haben, aber nun nichts mit dem Begriff Dub anfangen können. Ist es Helmut Philipps möglich, in wenigen Sätzen diese Musik zu erklären?
Naja, im Grunde genommen haben Sie ja schon alles vorweggenommen, indem Sie eine Nummer gespielt haben, wo gesungen wird, und dann davon eine Version nachgelegt haben. Das heißt, der Dub ist immer eine Version von irgendeinem meistens recht bekannten Hit, der dann runtergebrochen wird auf die Rhythmussektion und auf Effekte und auf Ausschnitte, die wiederum dafür gemacht sind, dass sie im Soundsystem, also in der jamaikanischen Live-Diskothek, gespielt werden können, damit darüber ein DJ toasten kann. Also wir würden sagen, ein Rapper rappen kann, aber in Jamaika sind das DJs, die toasten.
Ich habe eben mein Erlebnis beschrieben im Plattenladen.
Ja, darf ich da mal einmal rein? Ich fand die Formulierung wunderbar. Ein Depp, der in einen Laden geht, um Dub zu kaufen.
Ja, genau, so kam man sich vor, ne?
Ja.
Und dieses Erlebnis ist das eine. Und was macht denn die Faszination aus? Ich meine, jetzt könnte man auch sagen als Kunde, hey Moment, ich habe doch schon das Lied, warum soll ich mir jetzt noch was besorgen, was ja eigentlich das Lied mit weniger ist?
Ja, da kommen, glaube ich, ganz viele Komponenten zusammen. Das eine ist wirklich der Wiedererkennungswert. Also da läuft eine Musik, die mitten in irgendeinem Musikthema oder einer Gesangszeile abbricht oder vielleicht auch gar keinen Gesang hat, aber wir kennen das Lied und in unserem Kopf laufen in der Immunigation dazu das ab, was wir nicht hören, weil wir den Song ja hören. Und das Zweite ist eben die durchaus auch körperliche und intensive psychedelische Erfahrung, die damit verbunden ist, weil die Soundsystems, da wo es abgespielt wird und wofür es auch gemacht wird, ja eben in der Regel mit ziemlich brachialer Lautstärke operieren.
In dieser Kultur sind ja nicht die Menschen am Mikrofon die Helden, sondern die am Mischpult. Das ist der Moment, wo das Studio zum Instrument wird. Ein paar der Namen tauchen auf Plattenhüllen auf. Also gibt's King Tubby, Prince Jammy, Scientist, natürlich Lee Perry. Die meisten aber sind da wirklich nur den Insidern bekannt. Sie haben ja nur mit vielen Protagonisten gesprochen. Wussten die eigentlich, was die da geschaffen haben?
Am Anfang wussten sie es nicht, beziehungsweise sie wussten, dass sie eine Arbeit erledigen, die gar nicht aus ihren eigenen Vorstellungen entstanden ist, sondern es kamen Soundleute, die Soundsystem-Betreiber, immer wieder fällt das Wort Soundsystem, die kamen zu ihnen und sagten, gib mir von diesem Song, der gerade Nummer 1 der Charts ist, eine Version, die kein anderer hat. Der Konkurrenzgedanke dabei spielt immer eine ganz große Rolle. Also haben sie angefangen, einen zweiten Mix, so eine Art Remix davon zu machen. Ich habe sie auch gefragt, ist das nicht komisch, wenn ihr die Musik dann auf einmal zerstückeln solltet? Und die meisten haben gesagt, ja, das fanden wir komisch, bis uns der Produzent mitgenommen hat in die Dancehall und uns vorgespielt hat oder hat erleben lassen, was damit passiert. Hm. Und dann haben wir es begriffen.
Remix ist ja so ein interessanter Begriff. Also die haben ja das live gemischt, das muss man sich mal vorstellen. Also die Meisterschaft, dieses Ahnen, wo muss ich den Fader wie bewegen, damit das und das passiert. Also wie gesagt, ja, Studio als Instrument und jetzt nicht ein programmierter Remix, wie man das heute ja ohne weiteres machen kann. Die große Zeit des Dub ist ja in den 70er und frühen 80er Jahren. Da erscheinen auch zahllose Platten, die es natürlich auch bis Europa schaffen. Genau. In Jamaika selbst stirbt diese Kultur Mitte der 80er. Warum?
In Jamaika stirbt die Kultur mit dem Aufkommen digitaler Geräte, mit denen man Musik machen kann. Also nicht programmieren, aber mit denen man auch abspielen kann. Also digital generierte Sounds. Und das war so innovativ in der Zeit, dass diese neuartigen Sounds, die aus Maschinen kamen, obwohl sie mit der Hand gespielt wurden, einfach die Leute so sehr fasziniert haben, dass niemand mehr nach dem in Anführungsstrichen alten Dub gegiert hat, sondern auf einmal war digital der neue Dub in Anführungsstrichen.
Der Geist aber, der hat weitergelebt und eigentlich kann man das bis heute hören. Ich gehe mal in die 90er, eine Band wie Massive Attack, die wäre ohne Dub nicht denkbar. Die Drum-and-Bass-Revolution in den 90ern, eigentlich die ganze moderne Dance-Musik ist beeinflusst dadurch. Woher kommt das? Ist das einfach diese Lust am Mix-Experiment oder warum ist der Dub da immer irgendwo als Geist zu spüren?
Ja, das Kuriose ist, in dem Moment, wo es in Jamaika stirbt, entsteht sozusagen aus der DNA der Überreste in Europa was Neues. Was zuerst auch sehr nach dem klingt, was aus Jamaika kam, wenn das so Leute wie Adrian Sherwood oder Matt Professor oder so gemacht haben, der übrigens mit Massive Attack das bestverkaufte Dub-Album aller Zeiten gemacht hat. Mhm. Und dann wird es gerade in England zu einem Phänomen der Clubmusik. Es wird basslastige Musik, es sind Soundsystems, die dann auch in England auf die Straße gestellt werden und dann spielt man halt nicht mehr nur noch Reggae darüber, sondern eben auch Drum and Bass und alle möglichen anderen Club-Varianten und die bedienen sich dann auch an dieser Technik, weil letztendlich ist es ja ein technischer Vorgang, der da stattfindet.
In dem Buch beschreiben Sie, dass Reissues von alten Dub-Platten sich verkaufen wie geschnitten Brot, moderne Produktionen eher liegen bleiben. Ist es heute nicht mehr möglich, so zu produzieren wie damals oder ist die Magie vielleicht auch weg?
Es ist noch möglich, so zu produzieren wie damals, wenn man sich ein bisschen reduziert auf die weniger komfortable Technik. Denn damals ist ja eins der Geheimnisse, dass das Ganze auf 4 Spuren aufgenommen war in der Regel. Das heißt, man hat 4 Feder, die man hin und her bewegt beim Mischen. Und das Zweite ist, dass diese Überinterpretation, also dem, was daraus heute entstanden ist, einfach nicht diese Faszination ausübt wie damals.
Jetzt kann es sein, dass Leute neugierig geworden sind bei diesem Gespräch. Sie werden spätestens gierig sein, nachdem sie diese Bibel über Dub gelesen haben, wenn sie sie denn lesen. Deshalb letzte gemeine Frage. Welche eine Dub-LP sollte Mensch unbedingt besitzen?
Die eine gibt es nicht. Man kann sich auf einen Engineer, auf einen Dub-Mixer fokussieren. Das ist für die einen King Tubby, für mich ist es immer Scientist. Das ist der, mit dem ich auf dem Umschlag des Buches vorne sitze und mich unterhalte.
Und wenn Sie dem folgen mögen, tun Sie es, denn Helmut Phillips kennt sich da richtig aus. Dub-Konferenz, 50 Jahre Dub aus Jamaika, erschien bei Strelitzky Books. Die 284 Seiten kosten 24,80 € und Obacht, wenn Sie es gelesen haben, werden Sie sicherlich den einen oder anderen Euro in diese Musik investieren, denn die macht wirklich süchtig. Vielen Dank, Helmut Phillips.
Okay, sehr gerne, danke.